Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Die Infektionszahlen stagnieren, die Politik mahnt zu einer behutsamen Strategie und befindet sich dabei zwischen Gesundheitsschutz und Öffnungsdrucken. Druck. Helfen können hätten die zum 1. März angekündigten Schnelltests, die verzögern sich nun aber. Das ist alles gleich ein Thema der Sendung. Dazu beschäftigt uns der Wohngipfel, auf dem die Ergebnisse der Wohnraumoffensive vorgestellt worden sind. Bauminister Horst Seehofer zeigte sich mit dem Erreichten zufrieden, doch es gibt auch viel Kritik. Auch von IG-Bau-Vorsitzenden Robert Feiger. Und den hören Sie dazu gleich bei uns im Interview. Später schauen wir noch auf die AfD, in der der nächste interne Streit droht, diesmal beim Thema Spitzenkandidat für die Bundestagswahl. Die Infektionszahlen bewegen sich seitwärts. Die Virusvariante aus Großbritannien verbreitet sich und Angela Merkel sprach heute in einer Online-Sitzung der Unionsbundestagsfraktion laut Teilnehmerkreisen davon, dass man nun in einer dritten Welle sei. Keine guten Nachrichten, wie auch die, dass die von Gesundheitsminister Spahn angekündigten kostenfreien Corona-Schnelltests nicht bereits zum 1. März verfügbar sein werden. Doch klar ist auch, nach dem langen Lockdown-Winter wird der Ruf zumindest nach einem Plan für Lockerungen nicht leiser. Stefan Dätchen berichtet.
Die Politik steht erkennbar unter dem Druck, Öffnungsperspektiven aufzuzeigen. Gestern, so wird aus einer Videokonferenz der CDU-Spitze berichtet, habe auch die Bundeskanzlerin sich darauf eingelassen, über Stufenpläne zur Rückkehr in eine neue Normalität zu sprechen.
Wir brauchen neue Wege im Umgang mit der Pandemie,
schildert auch der CDU-Vorsitzende und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet den politischen Stimmungswandel.
Wer im Moment die Entwicklung erlebt, auch in der bundesweiten Diskussion, auch unter den Chefs der Staatskanzleien mit dem Chef des Kanzleramtes, erkennt, dass genau dieser Weg jetzt einer ist, über den nachgedacht wird. Wie kann man öffnen und was braucht man an Schutzmechanismen?
Öffnungen seien zurzeit indes nur möglich, um schwere Schäden abzuwenden, dämpft der wahrscheinliche Unionskanzlerkandidat zugleich Hoffnungen auf schnelle Öffnungen. Ein wesentlicher Baustein aller Strategien müssten breit verfügbare Schnelltests sein, erklärt Laschet. Erst gestern Abend aber hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn seine Pläne für eine Einführung von kostenfreien Tests zum 1. März auf Druck des Kanzleramts zurückziehen müssen. Angeblich waren Angela Merkel und Kanzleramtschef Braun mit dem Stand der nötigen Vorbereitungen unzufrieden. Die Schnellteststrategie soll nun zunächst bei der nächsten Bund-Länder-Besprechung am 3. März abgestimmt werden. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, SPD, kritisiert im ZDF den Bundesgesundheitsminister.
Es ist jetzt zum wiederholten Mal so, dass von Seiten des Bundesgesundheitsministers Dinge angekündigt wurden, die dann so oder zumindest so schnell nicht kommen.
Jens Spahn hatte am vergangenen Freitag die baldige Einführung von Schnelltests in Aussicht gestellt. Zugleich habe er bereits hinzugefügt,
ob es zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort im März an jedem Tag immer von allem ausreichend gibt, das kann ich nicht garantieren. Gibt es generell genügend Schnelltests? Ja.
Für Diskussionen sorgen auch die Veränderungen der Priorisierung bei den Impfungen. Lehrer und Kita-Personal sollen schneller an die Reihe kommen. Geht deren Bevorzugung nun auf Kosten von Schutzbedürftigen der jetzigen Impfgruppe 2, also Senioren zwischen 70 und 80, Menschen mit schweren Erkrankungen, Polizei und Sicherheitskräften, wird die Vorsitzende des Nationalen Ethikrats Alena Buix am Morgen im Deutschlandfunk gefragt.
Das Verändern der Priorisierung bedeutet ein wenig, dass man das Prinzip hinter dieser Priorisierung aufgibt, jedenfalls an dieser Stelle. Und da reden wir tatsächlich ja von Patientinnen und Patienten, die aktiv in der Chemotherapie sind oder von Menschen, die in Arztpraxen arbeiten. Und das, muss ich Ihnen offen sagen, macht mir Bauchschmerzen.
Berlins regierender Bürgermeister Müller hält entgegen, dass es nicht zu einer Benachteiligung von besonders vulnerablen Gruppen zugunsten von Lehrern und Erziehern komme. Und Müller beobachtet auch:
Einige waren sehr zögerlich in der Nachfrage, obwohl sie die Angebote haben. Und ich habe das ganz eindeutig gesagt, ich werde nicht Impfstoff im Schrank liegen lassen, sondern dann natürlich auch sofort beginnen mit Lehrerinnen und Lehrern und Erzieherinnen und Erziehern. Und nun, glücklicherweise, geht das auch einher mit immer mehr Impfstofflieferungen. Insofern können wir parallel sehr viele Gruppen jetzt sehr gut bedienen.
Zunehmend verschiebt sich die Diskussion über die Impfungen von der Klage über mangelnden Impfstoff zur Debatte über die Organisation von Massenimpfungen mit immer mehr verfügbaren Vakzinen. Der Verband von IT- und Telekommunikationsunternehmen Bitkom zeichnet in einer heute veröffentlichten Studie ein ernüchterndes Bild der Kommunikation und Datenverarbeitung durch die Impfzentren.
Es gibt anscheinend keinen zentralen bundesweiten Überblick darüber, wie viele Menschen in den kommenden Wochen und Monaten einen Impftermin haben. Und da bekommt man wirklich das Gefühl, als wäre im Windflug durch das Impfmanagement.
Beklagt Bitkom-Präsident Achim Berg. Bund, Länder und Kommunen bereiten sich derweil auf eine massive Ausweitung ihrer Impfkapazitäten vor. Jeder, der impfen kann, soll impfen. Armin Laschet und sein Gesundheitsminister gehen dazu in Düsseldorf auch auf Wirtschaft und Industrie zu.
Ich habe gestern ein Gespräch mit dem BDI gehabt, mit dem Präsidium. Auch die Betriebsärzte brauchen. Damit sind sie ganz weit in die Betriebe hinein. Also wir brauchen Hausärzte, Betriebsärzte und nach Vorstellung von Karl-Josef Laumann und mir auch Zahnärzte. Sind auch potenziell Menschen, die impfen können.
In den kommenden Wochen soll sich die Menge verfügbarer Impfstoffe vervielfachen. Die Logistik von Bund, Ländern und Kommunen wird dann noch einmal neu und anders als bisher auf die Probe gestellt.
Und das Bundesinnenministerium hat heute verkündet, die Grenzkontrollen für Tirol und Tschechien zumindest erstmal bis zum 3. März zu verlängern. Das ist auf EU-Ebene schon nicht gut angekommen, als es das erste Mal die Verkündung dieser Kontrollen in diese Gebiete plus in die Slowakei gab. In einem Beschwerdebrief kritisierte die EU-Kommission deshalb Deutschland und auch weitere Staaten, die ähnliche Grenzmaßnahmen getroffen haben. Aus diesem Anlass haben die Europaminister heute miteinander über das gemeinsame Vorgehen an den Binnengrenzen gesprochen. Peter Kapern.
Nach den Beratungen der Europaminister erinnerte Kommissionsvizepräsident Maroš Šefčovič noch einmal an die gemeinsame Geschäftsgrundlage in der Corona-Pandemie, an das, was alle Staats- und Regierungschefs gemeinsam erst vor wenigen Wochen beschlossen haben.
It may be necessary to put in place certain restrictions that affect free movement, but we should also remember coordinated solutions that are not discriminatory and proportionate.
Durchaus möglich, dass in der Pandemie Maßnahmen nötig sind, die die freie Bewegung einschränken. Aber diese koordinierten Maßnahmen, so Šefčovič weiter, müssen angemessen und nicht diskriminierend sein. Und gegen diese Kriterien haben 6 Mitgliedstaaten der EU nach Ansicht der Kommission verstoßen. Alle 6 erhielten deshalb gestern Post aus Brüssel mit der Aufforderung, binnen 10 Werktagen Stellung zu beziehen. Doch so viel Zeit benötigte Staatsminister Michael Roth gar nicht.
Ich weise erst einmal den Vorwurf zurück, dass wir uns nicht an EU-Recht gehalten haben,
sagte er am Vormittag kurz vor der Videokonferenz mit seinen Amtskollegen. Die EU-Kommission kritisiert in ihrem Schreiben die rigiden Einreisebeschränkungen, die bei den von Deutschland verhängten Grenzkontrollen an der tschechischen und an der Tiroler Grenze durchgesetzt werden. Nur noch deutsche Staatsangehörige oder Ausländer mit Wohnsitz in Deutschland dürfen einreisen. Für Lkw-Fahrer und Berufspendler gibt es eng gefasste Ausnahmen, und zwar zu eng gefasste Ausnahmen nach Ansicht der EU-Kommission. So müssen Lkw-Fahrer selbst dann negative Corona-Tests vorweisen, wenn sie ein sogenanntes Hochrisikogebiet nur durchquert haben. Und das, obwohl die Staats- und Regierungschefs erst kürzlich etwas anderes beschlossen hätten.
Transportworker should not be required to quarantine. And in addition, this should be the absolute exception.
Lkw-Fahrern soll keine Quarantänepflicht auferlegt werden und außerdem sollen für sie Corona-Tests nur die Ausnahme sein, so der Vizepräsident der EU-Kommission. Die Antwort auf die Einwände der EU-Kommission hatten aber bereits zuvor 2 deutsche Minister gegeben. Zum einen Innenminister Seehofer, der die Dauer der Grenzkontrollen um 8 Tage verlängerte, und zum anderen Staatsminister Michael Roth, der die von Brüssel kritisierten Maßnahmen noch einmal rechtfertigte.
Wir stehen in der Verpflichtung, gegenüber einer Virusmutation so aufzutreten, dass der Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger oberste Priorität genießt.
Diese Prämisse, nämlich dass es um den Schutz vor einer Virusmutation geht, die will die EU-Kommission allerdings nicht gelten lassen. Sie verweist auf Daten der Europäischen Gesundheitsbehörde ECDC, wonach in Tschechien und in der Slowakei bislang nur wenige Fälle der sogenannten britischen Virusvariante entdeckt worden seien. In der Sache also Unversöhnlichkeit. Dennoch versuchten beide Seiten, den Streit nicht eskalieren zu lassen. Nur so lange wie unbedingt nötig sollen die Grenzkontrollen dauern, betonte Michael Roth. Und EU-Kommissar Margrethe Skinas bestritt sogar, dass es überhaupt einen Konflikt gebe. Die Kommission verstehe, dass Deutschland versuche, seine Bevölkerung zu schützen, so Skinas. Und er sei sicher, dass eine Art gemeinsames Verständnis entstehen werde. Dann allerdings fragt sich, warum die Kommission überhaupt den Beschwerdebrief nach Berlin geschickt hat.
Der Bericht von Peter Kapern. Es gibt zu wenig bezahlbaren Wohnraum in Deutschland. Das ist ein großes Problem und kein neues Problem und eines, was die Regierung in dieser Legislaturperiode in großem Stil angehen wollte. Im September 2018 rief sie deshalb die Wohnraumoffensive aus. 1,5 Millionen Wohnungen sollten gebaut werden, die Bauordnung vereinfacht, mehr Wohngeld gezahlt und mehr Sozialwohnungen geschaffen werden. Heute hat Bauminister Horst Seehofer Bilanz gezogen. Gudula Geuter berichtet.
In einem Punkt zumindest sind sich die Bundesregierung und ihre Befürworter mit den Kritikern einig.
Dass diese Aufgabe eine permanente bleibt, dass wir da nicht am Ende sind, sondern mittendrin.
Naja, es kann ja nur ein erster Schritt sein.
So formulieren es Bundeskanzlerin Angela Merkel und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Denn auch nach der Zwischenbilanz zu den Ergebnissen des Wohngipfels bleibt die Situation höchst angespannt. Die Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, formuliert das als Vorwurf.
Wir haben auf der einen Seite einen wahnsinnigen Mangel an Wohnraum in der Stadt und auf der anderen Seite haben wir viel Leerstand in ländlichen Räumen, in Ortskern.
Die Bundesregierung dagegen lobt das Erreichte. Bundesbauminister Horst Seehofer.
Diese 300.000 Wohnungen, die trotz Pandemie gebaut wurden, das ist der höchste Stand seit 20 Jahren. Auch wenn es immer wieder Verbände gibt, die Vergnügen darin haben, das in Frage zu stellen. Wir werden in dieser Legislatur das von uns selbst gesetzte Ziel, 1,5 Millionen Wohnungen zu bauen, werden wir erreichen. Entweder, dass die Baumaßnahmen fertiggestellt sind oder im Laufe dieses Jahres auf den Weg gebracht werden.
An diesem auf den Weg gebracht stören sich Kritiker. Im Rohbau und auf einer Baugenehmigung kann keiner wohnen, ätzt die IG Bau. Seehofers Ministerium dagegen zählt die Impulse für den Wohnungsbau und für bezahlbares Wohnen auf. Viele treffen auf Kritik, mal von Seiten der Bauwirtschaft, mal von Mieterseite. Im Deutschlandfunk sagt Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilienausschusses, über ein erweitertes kommunales Vorkaufsrecht.
Das bedeutet, dass die Risiken enorm groß sind. Wenn ein solches Vorkaufsrecht droht, dann geht das Projekt kaputt, dann will keiner bauen.
Die Regierung streicht Maßnahmen von Baukindergeld über Städtebauförderung zu einem Wohngeld heraus, das nicht nur zweimal in der Legislaturperiode erhöht wurde, sondern das in Zukunft auch automatisch steigt. Das Grundgesetz wurde eigens geändert, um Bundeszuschüsse für den sozialen Wohnungsbau zu ermöglichen. Mit 115.000 geförderten Sozialwohnungen würden es mehr denn je, sagt Seehofer voraus. Mieterbund und Teile der Opposition finden das viel zu wenig.
Hier lebt die Bundesregierung offenbar in einer Parallelwelt, wenn sie sagen, dass die Wohnraumoffensive irgendwie erfolgreich war.
Schimpft die Fraktionschefin der Linken, Amira Mohamed Ali. Tatsächlich sinkt die Zahl der Sozialwohnungen rasant. 43.000, die jährlich aus der Sozialbindung herausfallen, stehen 25.000 neu gebaute gegenüber, wie der Bauminister selbst vorrechnet. Also betont Bundesfinanzminister Olaf Scholz.
Wenn man genügend Sozialwohnungen haben will, muss man genügend bauen. Deshalb habe ich gesagt, das nächste Ziel müssen 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr sein, das wir erreichen müssen, indem wir kontinuierlich weitermachen. Das Zweite ist, dass wir sicherstellen, dass es langfristige Bindungen gibt. Das Dritte ist, wir müssen dafür sorgen, dass es einen großen Anteil genossenschaftlichen und kommunalen Wohneigentums gibt.
Wir müssen hier noch anziehen, verspricht der SPD-Kanzlerkandidat, der gleichzeitig die Mietpreisbremse verteidigt. Etwas gewunden tut das auch die Kanzlerin.
Ich sage ganz offen, für jemanden, der CDU-Politikerin ist, ist sozusagen das Wort der Mietpreisbremse nicht immer etwas gewesen, was mir schon in die Wiege gelegt wurde in meiner politischen Bildung. Aber ich glaube, es war richtig, dass wir uns dem zugewandt haben.
Dagegen fällt das Urteil von Kai Warnecke, dem Präsidenten von Haus und Grund, vernichtend aus zu diesen und anderen Gesetzen.
Erstens sind sie eine reine Verwaltung des Wohnraummangels, den wir in den Hotspots in Deutschland haben. Und zweitens sind sie keine Ermunterung zum Neubau von Eigenheimen oder zum Neubau von Mietwohnungen.
Und auch hier beklagen andere wiederum, es sei nicht genug geschehen. Grüne und Linke sind unter denen, die einen Mietenstopp fordern.
Der Beitrag von Gudula Geuter. Bauminister Horst Seehofer hat sich also zufrieden mit der Bilanz der Wohnraumoffensive gezeigt. Doch bei Verbänden und Gewerkschaften ist das Zwischenergebnis nicht nur so positiv angekommen. Auch die Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt hat Horst Seehofers Bilanz heute kritisiert und die Wohnraumoffensive sogar für gescheitert erklärt. So zumindest der Satz des Bundesvorsitzenden der IG Bau, Robert Feiger, der heute auch beim digitalen Wohngipfel mit dabei war, die Bauwirtschaft dort als Sprecher vertreten hat und jetzt mit mir zum Gespräch verabredet ist. Schönen guten Abend, Herr Feiger.
Schönen guten Abend, Herr Potloff.
Ja, viel Kritik an der Wohnraumoffensive, auch wenn nicht alle Ziele erreicht wurden. Es wurden ja immerhin 1,2 Millionen Wohnungen gebaut. Es gab die Erhöhung des Wohngeldes, Baukindergeld, kurzum viel Bewegung. Sind diese Veränderungen in den letzten Jahren nicht auch irgendwie positiv zu sehen?
Also der positive Teil der Wohnraumoffensive, so kann ich das formulieren, war auf jeden Fall mal die Zielsetzung, bis Ende 2021 1,5 Millionen Wohnungen zu bauen und fertigzustellen. Wir werden zum Jahresende 2021 insgesamt 1,2 Millionen Wohnungen fertiggestellt haben. Und jetzt sagt Horst Seehofer und auch heute in der Pressekonferenz und der Veranstaltung Wohnraumoffensive, ja, aber es befinden sich ja auch noch Wohnungen im Bau und wir haben noch einen Bauüberhang, also genehmigte Bauanträge, die irgendwann auch mal abgearbeitet werden sollen. Die rechnen wir jetzt mal schön dazu und dann werden wir zum Jahresende auf dem Papier auch 1,5 Millionen Wohnungen gebaut haben. Gebaut haben werden wir sie faktisch nicht, bei allem Verständnis, dass Seehofer seine Politik gut verkaufen möchte und die Bundesregierung. Aber ich finde es jetzt auch nicht wirklich spannend zu sagen, auf dem Papier sind mehr genehmigt und es werden ja auch noch ein paar gebaut, weil weder im Rohbau noch auf genehmigten Bauanträgen kann man vernünftig wohnen.
Jetzt sagt Horst Seehofer auch, er hat ja im vergangenen Jahr oder es wurden im vergangenen Jahr 300.000 Wohnungen gebaut, trotz Pandemie. Das waren so viele wie seit 20 Jahren nicht. Sehen Sie darin auch gar keinen Erfolg?
Doch, also die Beschäftigten in der Bauwirtschaft, die Unternehmen haben während der Pandemie komplett durchproduziert. Also faktisch hatten wir keine Produktionseinschränkungen durch die Pandemie. So, und da gilt mal der erste Dank an die Beschäftigten und natürlich an die Betriebe, die das wirklich auch verantwortlich in dieser Pandemiezeit geregelt haben. Also Stichwort Arbeits- und Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, das ist in der Bauwirtschaft zum ganz, ganz großen Teil auch sauber gelaufen. Allerdings muss ich natürlich die Problemlage sehen. Also uns fehlen bundesweit 670.000 Wohneinheiten und zwar insbesondere im Bereich bezahlbarer Wohnraum und auch Sozialwohnungen. Mhm. Und natürlich ist jede Steigerung gut. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber um dieses, wie Seehofer selbst sagt, die große soziale Frage unserer Zeit, fehlender Wohnraum, fehlender bezahlbarer Wohnraum, auch wirklich lösen zu können, müssen wir schon deutlich sportlicher und auch deutlich erfolgreicher an die ganze Thematik herangehen.
Kommen wir zum Stichwort Sozialwohnung. Wenn Sie sagen, man soll da deutlich sportlicher herangehen, wie sportlich kann man sich das vorstellen? Was wäre so eine Zielgröße pro Jahr, die man erreichen müsste?
Also wir brauchen in der Perspektive mindestens 1 Million Sozialwohnungen und zwar in einem Zeitraum von 6 bis 7 Jahren. Vielleicht mal eine Zahl, die das deutlich macht. Wir hatten Ende der 80er Jahre in der damals alten Bundesrepublik einen Sozialwohnungsbestand von 4 Millionen Sozialwohnungen. Aktuell haben wir 1,1 Millionen Sozialwohnungen und zwar für die neue große Bundesrepublik. Ja, es werden in jedem Jahr 25.000 Sozialwohnungen gebaut. Gleichzeitig fallen zwischen 40.000 und 60.000 Wohnungen pro Jahr aus der Sozialbindung heraus. Das heißt also, wir verlieren deutlich in der Anzahl an Sozialwohnungen. Übersetzt heißt es, alle 12 Minuten verlieren wir eine Sozialwohnung auf dem Markt.
Jetzt sagt Finanzminister Olaf Scholz heute, das Ziel für die nächste Regierung müssten 100.000 Sozialwohnungen im Jahr sein. Ist das dann der richtige Ansatz?
Ich halte das für ein gutes Ziel. Das ist auf jeden Fall ein besserer Ansatz, als wir den bisher hatten. Ich wünsche mir allerdings für die nachfolgende Legislatur und die nachfolgende Bundesregierung, dass dieser Zielsetzung dann auch Taten folgen. Der Ansatz ist gut. Ich bin auch froh, dass die Ankündigung heute eigentlich von allen Vertretern gekommen ist. Wir müssen die Investitionen in den Wohnungsbau, insbesondere soziale Wohnungen und bezahlbarer Wohnraum verstetigen. Man darf hier immer nicht nur in Haushaltsjahren oder in Legislaturperioden denken, weil die Bauwirtschaft baut natürlich ihre Kapazitäten auch nach Bedarf aus. Und da brauchen wir auch Verlässlichkeit in den Investitionen. Also ein Jahr oder 4 Jahre sind da zu wenig. Wir bräuchten eigentlich schon ein Jahrzehnt, in dem klar ist, da wird massiv in den Wohnungsbau investiert.
Und zwar eben nicht nur in den sozialen Wohnungsbau, auch in den normalen Wohnungsbau, sage ich mal. Jetzt ist die Frage, die immer wieder aufkommt, auch wer soll diese Wohnungen denn bauen? Und damit meine ich der Staat quasi, indem er auf kommunale Lösungen setzt, oder geht es hier um Privatinvestoren?
Sowohl als auch. Also wir brauchen eine deutlich stärkere Förderung der Wohnungsbaugesellschaften, und zwar der städtischen, der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, insbesondere durch eine steuerliche Förderung. Durch die Abschaffung Ende der 80er Jahre oder Anfang der 90er Jahre durch die damals Kohl-Regierung der Wohnungsgemeinnützigkeit haben wir natürlich gesehen, was die Theorie, das regelt alles der Markt, letztendlich bewirken wird. Ja. Ich sage immer, unbezahlbaren Wohnraum gibt es genug. Also für 20 oder 21 Euro netto Kaltmiete in München oder Berlin finden Sie auch in der Innenstadt eine Wohnung. Nur die kann keine Familie, keine arbeitende Familie sozusagen bezahlen. Also wir müssen natürlich schon dann in den Markt eingreifen, und das ist auch unsere konkrete Forderung, wenn der Markt diese Bedarfe oder diese Bedürfnisse nicht befriedigt. Und es gibt eben im Bereich von günstigen Wohnraum alles andere als ein ausreichendes Angebot.
Die IG Bau, die ist als Teil des Deutschen Gewerkschaftsbundes ja auch Mitglied in dem Bündnis Mietenstopp. Das wird in der Wirtschaft immer mal wieder kritisiert, die Deckelung von Mieten, das würde Bauvorhaben verhindern, heißt es oft. Sie waren ja heute auch als Vertreter der Bauwirtschaft beim digitalen Wohngipfel. Was sagen Sie denn dazu eigentlich?
Also die ganze Diskussion Mietenstopp, Mietendeckel oder Mietpreisbegrenzungen sind natürlich eine Reaktion auf die aktuelle Situation auf dem Wohnungsmarkt. So, und die machen es auch in dieser Zeit, in der günstiger Wohnraum schlicht und einfach nicht mehr auf dem Markt ist, sicherlich auch notwendig, dass diese Maßnahmen getroffen werden. Sage aber gleichzeitig dazu, sie schaffen per se nicht mehr Wohnraum. Und unser Problem ist in der Tat der fehlende Wohnraum, insbesondere in den Preissegmenten des sozialen Wohnungsbaus und im Bereich des bezahlbaren Wohnens. Sie haben, also es ist.
Aber verhindert der Mietendeckel am Ende Wohnraum, ist die Frage.
Nein, das glaube ich nicht. Wenn Sie die Zahlen in Berlin ansehen, sind weder die Bauanträge noch das Bauvolumen im Wohnungsbau zurückgegangen. Also es ist nicht sozusagen ein abschreckendes Beispiel, dass niemand mehr in den Wohnungsbau investiert. Aber Sie müssen natürlich sehen, die Wohnungsnot und die Frage der Bezahlbarkeit von Wohnen, und jede Familie muss wohnen, egal ob Eigentum oder in einer Mietwohnung, die ist echt in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Also wir reden hier nicht über Geringverdiener oder geringfügige Beschäftigte, wir reden hier über Familien, die beide berufstätig sind, Facharbeiter mit zwei Kindern, die sich in der Großstadt keine Wohnung mehr leisten können.
Robert Feiger, Vorsitzender der IG Bau, zur heutigen Zwischenbilanz der Regierung in Sachen Wohnungsoffensive. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und nun weitere Berichte in aller Kürze. Der UN-Sicherheitsrat ist zum Thema Klima und Sicherheit zusammengekommen. Peter Mücke.
Großbritannien hatte das Thema auf die Tagesordnung des Sicherheitsrats gesetzt und Premierminister Johnson nutzte die Gelegenheit für einen seiner typischen Auftritte. Kritiker meinen, dieser grüne Kram ist wie Bäume umarmen. Da kann ich gar nicht heftig genug widersprechen, sagte er in seiner Videobotschaft. Der Klimawandel sei auch keine moderne Version der Schleswig-Holstein-Frage. Die Menschheit kenne die Antwort auf den Klimawandel und die laute, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 68% reduzieren. Der Klimawandel sei ein geopolitisches Problem und sei deshalb auch eine Aufgabe für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. UN-Generalsekretär Guterres wies in seiner Rede auf Konflikte hin, die bereits jetzt durch den Klimawandel ausgelöst worden seien, etwa in Westafrika, der Sahelzone oder in Darfur. Gerade die Ärmsten litten am meisten. Vielerorts seien aus diesem Grund bereits Menschen auf der Flucht. Die Klimakrise ist die Herausforderung unserer Zeit, sagte Guterres. Um sie zu bewältigen, sei mehr Koordination und Kooperation erforderlich. Bei einem seiner ersten Auftritte im neuen Amt forderte der US-Klimabeauftragte Kerry die 17 Hauptverschmutzerstaaten auf, mit mehr Ambitionen voranzugehen. Ziele für 2050 zu definieren reiche nicht. Als Vertreter der 54 Mitglieder der Freundesgruppe Klima und Sicherheit forderte Bundesaußenminister Maas eine Resolution zum Thema Klima und Sicherheit sowie die Ernennung eines Sonderberichterstatters.
In Georgien ist Oppositionsführer Nika Melia festgenommen worden. Markus Sambale.
Die Krise in Georgien schwelt seit fast 2 Jahren. Da hatte der Auftritt eines russischen Politikers im Parlament gewaltsame Zusammenstöße in Tiflis ausgelöst. Der heute festgenommene Nika Melia war damals Wortführer der Protestierenden, die versuchten, das Parlamentsgebäude zu stürmen. Melia wurde seinerzeit verurteilt, er blieb aber auf freiem Fuß und konnte sich seitdem als Oppositionsführer profilieren. Kürzlich hat ein Gericht dann aber doch seine Inhaftierung angeordnet, weil die geforderte Kaution nicht gezahlt worden sei. Melias Anhänger vermuten dahinter politische Motive und Druck aus der Regierung auf die Justiz. Sie haben zu Straßenprotesten aufgerufen. Der gestern neu gewählte Regierungschef Garibaschwili unterstützt das harte Vorgehen gegen Melia. Anders als sein Parteifreund und Vorgänger, der mit einem versöhnlichen Kurs gescheitert und vergangene Woche zurückgetreten war. Westliche Diplomaten sind besorgt, dass sich der Konflikt weiter zuspitzt. Der britische Botschafter in Tiflis erklärte, Gewalt und Chaos seien das Letzte, was Georgien jetzt brauche.
In den Niederlanden wurden erste Corona-Maßnahmenlockerungen für nächste Woche angekündigt. Ludger Kaczmierczak.
Obwohl eine dritte Welle unvermeidlich scheine, so Ministerpräsident Mark Rutte, sei es an der Zeit, den Menschen mehr Freiheiten zurückzugeben. Die abendliche Ausgangssperre bleibe zwar bis zum 15. März in Kraft, erklärte der Premier, dafür werde es ab der kommenden Woche aber erste Lockerungen in 4 Bereichen geben. Die Berufs- und weiterführenden Schulen dürfen am 1. März wieder öffnen. Mindestens einen Tag pro Woche solle jeder Schüler wieder in der Klasse unterrichtet werden. Vom 3. März an können außerdem Friseure, Kosmetikerinnen und die meisten anderen Beschäftigten in Kontaktberufen wieder ihrer Arbeit nachgehen. Gleichzeitig darf der Einzelhandel vereinzelt Kunden im Geschäft empfangen, aber nur nach Terminabsprache. Zudem können junge Erwachsene bis 27 Jahre wieder Mannschaftssportarten im Freien ausüben, allerdings ohne dabei Wettkämpfe oder Meisterschaften auszutragen. Es bleibe spannend, so Rüttes Fazit, aber eine Perspektive sei in Sicht.
Im vergangenen Jahr sind die Beschwerden beim Deutschen Presserat stark angestiegen. Martin Polanski.
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl auf 4.081 verdoppelt. Das zeigt der Jahresbericht des Gremiums für die freiwillige Selbstkontrolle von Print- und Online-Medien. Die meisten Beschwerden gab es gegen eine polizeikritische Kolumne der Tageszeitung Taz, die der Presserat allerdings als Satire bewertete. Zu einer Vielzahl von Beschwerden führte auch die Berichterstattung über die Kindstötungen in Solingen. In diesem Fall rügte der Presserat Bild.de, die Süddeutsche Zeitung und die Rheinische Post. Insgesamt stieg die Zahl der öffentlichen Rügen von 34 im Jahr 2019 auf 53 im vergangenen Jahr. Besonders häufig rügte der Presserat Bild sowie Regionalzeitungen. Auch über die Corona-Berichterstattungen Print- und Online-Medien beschwerten sich viele Leserinnen und Leser, etwa über die vermeintlich falsche Darstellung von medizinischen Studien oder auch die Teilnehmerzahlen bei Demonstrationen gegen die Anti-Corona-Maßnahmen. Hier wies der Presserat die meisten Beschwerden ab. Nach Einschätzung des Gremiums hat sich die Presse beim Thema Corona mit großer Mehrheit an ethische Grundsätze gehalten.
Wir kommen zur Börse. Der DAX machte heute deutliche Schwankungen durch. Europaweit gab es dagegen eine eindeutig positive Entwicklung. Samir Ibrahim.
Am deutschen Aktienmarkt hält auch den zweiten Tag in Folge die Sorge vor einem Ansteigen der Inflation an. Kurz nach Handelsbeginn schickten die den DAX auf eine Talfahrt von bis zu 250 Punkten. Am Ende können diese Verluste allerdings begrenzt werden. Das Minus zum Schluss 85 Punkte oder 0,6% weniger als gestern. Damit steht der deutsche Leitindex allerdings immer noch vergleichsweise gut da bei 13.865 Punkten. Auf der Verliererseite ganz vorn dabei die Gewinner der letzten Monate. Wer von der Krise profitierte und steigende Aktienkurse verbuchte, musste nun einstecken. Die Post zum Beispiel mit einem Minus von 3,4%, aber auch Infineon verlieren mehr als 3%. Zu den größeren Verlierern gehören auch die Autowerte Daimler, BMW und VW, allesamt im Minus. Sie gehören zwar in der Pandemie nicht eben zu den Gewinnern, hier allerdings macht sich eine ganz andere Sorge breit. Die auch für Autos dringend benötigten Chips sind knapp. Eine Folge der riesigen Nachfrage nach Computern. Volkswagen hat bereits angekündigt, in einigen Werken wieder Kurzarbeit anzumelden. Für Aufsehen sorgt der Medizinkonzern Fresenius. Dessen Aktienkurs ist seit geraumer Zeit schon unter Druck. Der Konzern ist so gesehen einer der Verlierer der Krise. Nun aber will der Vorstand die Struktur des Unternehmens komplett überdenken. Man sei nicht sicher, ob der Kapitalmarkt das Geschäft fair beurteile, heißt es. Das Problem, Fresenius ist ein vergleichsweise komplexer Konzern. Viele Teilgeschäfte gehören dazu, Krankenhausketten zum Beispiel. Am Aktienmarkt mögen sie es allerdings neuerdings etwas einfacher. Abspaltungen sind in Mode.
Sie steigt und steigt und steigt in Deutschland, die Anzahl der Austritte aus der katholischen Kirche. Im letzten Jahr waren es über 270.000. Jeder hat seine eigenen Gründe dafür, etwa junge Menschen, die vielleicht keinen Bezug zur Kirche haben, oder auch Ältere, die enttäuscht sind, zum Beispiel davon, dass Missbrauchsfälle teils nur sehr schleppend aufgeklärt werden. Beim heutigen Auftakt der Deutschen Bischofskonferenz stellte sich die neue Generalsekretärin Beate Gillis vor und zeigte sich direkt problembewusst. Wolfram Nagel.
Sie habe einen langen Atem und sie sei Ausdauersportlerin. Das könne hilfreich bei ihrer zukünftigen Aufgabe als Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz sein. So stellte sich Beate Gillis nach ihrer Wahl vor.
Also ich bin eine selbstbewusste Frau und bin da schon als diese sehr, sehr lange in der katholischen Kirche unterwegs.
Die promovierte Theologin ist unverheiratet und kinderlos. Bisher arbeitete sie als Dezernentin für Kinder, Jugend und Familie im Bistum Limburg. Die künftige Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz setzt große Hoffnungen auf den Reformdialog in der katholischen Kirche, den synodalen Weg. Auch mit der Protestbewegung Maria 2.0, die mehr Rechte für Frauen in der Kirche fordert, fühlt sie sich eng verbunden.
Maria 2.0, das ist in der Mitte der Kirche. Das ist ganz zentral. Es sind die Frauen, die unsere Kirche tragen. Und von daher, glaube ich, bin ich an vielen von denen auch sehr nah dran.
Die Deutsche Bischofskonferenz will sich bei ihrer Frühjahrsvollversammlung auch mit der Frage der Kirchenaustritte beschäftigen. Deren Zahl erreichte 2019 einen Höchststand. Mehr als 270.000 Menschen hätten die katholische Kirche verlassen, bedauerte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing.
Und das sind nicht Zahlen, sondern das sind Menschen, die ein Statement geben der Kirche, dass sie kaum mehr Berührung haben mit der Kirche oder dass sie mit einer Entwicklung der Kirche nicht einverstanden sind, die entweder genommen wird oder, viele sagen es uns ja, die seit Jahren und Jahrzehnten blockiert wird.
Die Gründe seien vielfältig, so Bischof Betzing. Bei der Ursachenforschung sollen auch Katholiken aus der ostdeutschen Diaspora helfen. Außerdem wollen die Bischöfe mit Menschen sprechen, die bereits ausgetreten sind.
Es ist nicht so sehr eine Frage der Erosion von Religiosität, von Glaube in einer säkularen Welt, sondern eher ein Problem der Institution Kirche und unserer Bindungskraft.
Auch im Erzbistum Köln schnellt die Zahl der Austritte derzeit in die Höhe. Der Grund ist die Weigerung des Kölner Kardinals Rainer Maria Wölki, ein Gutachten zum sexuellen Missbrauch in seinem Bistum zu veröffentlichen. Wölki gab stattdessen ein zweites Gutachten in Auftrag, das am 18. März bekannt gemacht werden soll. Der Schaden für die Kirche sei dennoch groß, ließ der Vorsitzende der Bischofskonferenz durchblicken.
Ich glaube, Kardinal Wölki, dass sein Aufklärungswille wirklich deutlich und klar ist. Die Unruhe, die entstanden ist, insofern das erste Gutachten zurückgehalten wird, die ist mir aber genauso verständlich und sie treibt mich auch.
Man müsse jetzt möglichst ohne Vorverurteilungen warten, bis das neue Gutachten zugänglich sei. Rücktritte von Verantwortlichen schloss der Vorsitzende der Bischofskonferenz nicht aus.
Es gibt rechtliche Kontexte und Voraussetzungen, Bedingungen, unter denen auch ein Rücktritt eines Bischofs oder mehrerer Bischöfe nicht ausgeschlossen ist.
Bei ihrer Vollversammlung wollen sich die Bischöfe auch mit der Debatte um den assistierten Suizid befassen. Da gäbe es eine klare Haltung der Kirche. An erster Stelle stehe der Schutz des Lebens, so Georg Betzing. Es gehe darum, Sterbende palliativ und seelsorgerisch zu begleiten.
Eine Munitionsaffäre in der KSK sowie dort auch rechtsextreme Tendenzen und auch eine lange Mängelliste generell. Es sind viele Probleme, die es bei der Bundeswehr gibt und die dort regelmäßig sichtbar werden. Zum Beispiel auch im Jahresbericht, der heute von der neuen Wehrbeauftragten SPD-Politikerin Eva Högel vorgestellt worden ist. Dabei wurde ihr die Einsicht in die Probleme nicht nur durch die Corona-Pandemie erschwert, sondern auch dadurch, dass die Aufklärung der Vorfälle in der KSK nur schleppend verläuft. Klaus Remme mit den Details.
Ein Jahresbericht mit besonderen Vorzeichen. Eva Högel trat ihr Amt Ende Mai des vergangenen Jahres an. Sie musste sich gründlich einarbeiten, denn anders als ihr Amtsvorgänger hatte Högel keine Vorkenntnisse als Verteidigungspolitikerin. Corona machte diese Herausforderung nicht einfacher. Natürlich besuchte Högel viele Standorte in Deutschland, doch Besuche bei Soldatinnen und Soldaten im Ausland waren nicht möglich. der Pandemie, sind dann auch gleich die ersten Seiten des 140 Seiten starken Berichts gewidmet. Es sei gelungen, so die Wehrbeauftragte, die Einsatzbereitschaft unter schwierigen Bedingungen aufrechtzuerhalten.
Wir können alle sehr stolz und dankbar sein, dass Soldatinnen und Soldaten so tatkräftig unterstützt haben. Und ehrlich gesagt, die Truppe hat auch gezeigt, was sie kann.
Es ist der 62. Wehrbericht für Eva Högl, eine Premiere. Doch gerade wenn es um die Rahmenbedingungen geht, klingt sie in der Bilanz wie ihre Amtsvorgänger. Zu wenig Material, zu wenig Personal, zu viel Bürokratie.
Kälteanzüge, Gehörschutz, Helme, Rucksäcke, das sind die bekannten Ärgernisse. Und auch beim großen Gerät, Fahrzeuge, Hubschrauber, Schiffe, Werkzeug fehlt, ist nicht einsatzbereit. Das muss besser werden, das darf so nicht bleiben.
Es liege nicht allein am Geld, die Mittel müssten auch in der Truppe ankommen, so Högl. Gleichzeitig plädierte sie für eine weitere Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Die Zahl der im vergangenen Jahr erfassten Vorgänge liegt mit 3.907 etwa auf dem Niveau der letzten drei Jahre. Ausführlich befasste sich Eva Högl mit rechtsextremen Tendenzen im Kommando Spezialkräfte. Das Vertrauen in die Bundeswehr-Eliteeinheit sei nachhaltig erschüttert. Es könne jedoch keinen Generalverdacht geben. Ausführlich wurde sie bei der Vorstellung ihres Berichts nach den aktuellen Schlagzeilen rund um eine Munitionsamnestie gefragt. Berichten zufolge soll der KSK-Kommandeur seinen Soldaten angeboten haben, widerrechtlich einbehaltene Munition gegen Straffreiheit abzugeben. Die Wehrbeauftragte hatte das KSK in den vergangenen Monaten mehrfach besucht.
Er und seine Führungsriege haben mir berichtet, und das auch mehrfach, dass das Thema Munition ein wesentlicher Teil der Aufklärungsarbeit ist. Das Thema Amnestie, diese ganze Aktion, ist niemals angesprochen worden.
Högl forderte eine lückenlose Aufklärung der Vorwürfe. Das Ganze schade den Reformbemühungen im KSK insgesamt.
Dieser ganze Prozess von Aufklärung und Reform wird jetzt natürlich auch erheblich in Frage gestellt. Man bekommt Zweifel dadurch, dass jetzt plötzlich diese Amnestieaktion bekannt wird.
Auch auf das in der Koalition umstrittene Thema bewaffnete Drohnen ging die Wehrbeauftragte ein. Eine Beschaffung noch vor der Bundestagswahl scheiterte am mehrheitlichen Widerstand ihrer eigenen Partei, der SPD.
Ich halte das für den Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten, für ihre Sicherheit, für absolut erforderlich, dass die Bundeswehr mit dieser Fähigkeit ausgestattet wird. Und ich bedauere natürlich, dass die SPD sich entschieden hat, noch weiter zu diskutieren und die Entscheidung im Moment noch nicht zu treffen im Deutschen Bundestag.
Der Bundestag könnte durch entsprechende Mandate für den Einsatz bewaffneter Drohnen auch international Standards für andere setzen, ergänzte Eva Högl.
Im September sind Bundestagswahlen und bei den Parteien geht die Planung dafür voran. Auch bei der AfD, wo man in Nordrhein-Westfalen jedoch heute erst den fürs Wochenende geplanten Landesparteitag absagen musste, aus juristischen und organisatorischen Gründen. Aber auch in anderen Bundesländern steht noch nicht fest, wie die Wahlliste aussieht, auch nicht bis zum Bundesparteitag im April. Nun soll deshalb dort kein Spitzenkandidat für die Bundestagswahl gewählt werden, sondern erst später. In der Partei sorgt das für Kritik, Nadine Lindner berichtet.
Bei einer Sitzung des Bundesvorstands am Montagvormittag hatte es eine Mehrheit abgelehnt, beim nächsten Parteitag Mitte April in Dresden einen Spitzenkandidaten oder ein Spitzenduo zu wählen. Dieser Punkt steht nun nicht mehr auf der Tagesordnung des Parteitreffens. Der Vorstoß, vorerst ohne Spitzenkandidaten zu starten, geht auf Parteichef Jörg Meuthen zurück. Er will offenbar damit Rivalin Alice Weidel verhindern. Co-Parteichef Tino Chrupalla kritisierte Meuthens Plan umgehend. Das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden Parteichefs gilt mittlerweile als komplett zerstört. Die Partei trägt schon länger heftige Richtungskämpfe aus, wie zum Beispiel beim Umgang mit Rechtsaußen Andreas Kalbitz oder in den Redeschlachten beim letzten Parteitag in Kalka. Der Parteitag in Dresden könnte ähnlich konfliktträchtig werden, denn der Streit um die Spitzenposten wird die größte Oppositionspartei noch länger beschäftigen. Heute kündigte die Fraktionsspitze Widerstand gegen Meuthens Pläne an. Alice Weidel und Alexander Gauland wollen die Vorstandsbeschlüsse kippen.
Ich halte das, und das sage ich ganz offen, für einen schwerwiegenden Fehler. Und ich kann einfach nur hoffen, dass das in den nächsten Wochen auch dementsprechend korrigiert wird.
Ich hoffe auch, der Parteitag nimmt sich dessen an.
Alice Weidel und Tino Chrupalla wird nachgesagt, selbst als Spitzenduo antreten zu wollen. Beide zählen zu den Unterstützern des Flügels bzw. Ex-Flügels. Weidel wollte sich heute auf Nachfrage nicht zu ihren Plänen äußern. Der Start ins Wahljahr verläuft zäh, auch bei den Landtagswahlen. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz liegen die Umfragewerte derzeit deutlich unter den Ergebnissen von 2016. Zudem werden Wahlkämpfer der Partei teils gewaltsam angegriffen. Außerdem finden die Oppositionsführer im Bundestag kein überzeugendes Konzept in der Corona-Politik, das über Fundamentalkritik hinausgeht. Fraktionschef Gauland scheute heute zum Beispiel beim Thema Impfpriorisierung für Lehrer eine Festlegung.
Ich habe dazu keine Meinung, weil ich nicht bereit bin, sozusagen es mit anderen Gruppen zu vergleichen.
Hinzu kommt die drohende Beobachtung der Gesamtpartei durch den Verfassungsschutz. Ende der vergangenen Woche musste die AfD eine juristische Teilniederlage einstecken, mit dem sie eine Entscheidung des Verfassungsschutzes verzögern wollte. Das ist ihr nicht gelungen. Dass die Partei bald komplett auf dem Radar des Verfassungsschutzes sein könnte, gilt als ein Grund für die derzeit sinkenden Mitgliederzahlen.
Der Sachverständigenrat der 5 Wirtschaftsweisen beobachtet die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Er agiert unabhängig, was aber nicht heißt, dass nicht jedes Mitglied seine eigenen wirtschaftspolitischen Vorstellungen hat. Den Vorsitz hat seit vergangenem Jahr Lars Feld, der am längsten dabei ist, 10 Jahre, und die zweite Amtszeit, die endet in dieser Woche. Dass jetzt aber keine dritte dazukommt, das ist nun beschlossen, sorgt aber für Streit in der Großen Koalition. Theo Gers.
Es ist ein Indiz, dass im nächsten Wahlkampf die Auseinandersetzung auch und vor allem in der Wirtschaftspolitik gesucht wird. Union und SPD können sich nicht über eine Vertragsverlängerung für Professor Lars Feld, den Vorsitzenden des Sachverständigenrats, einigen. Der Ökonom aus Freiburg leitet das Beratergremium seit 2020, würde als Chef der sogenannten 5 Weisen gerne auch weitermachen. Das aber scheitert an den Sozialdemokraten. Finanzminister Olaf Scholz, ganz kühl:
Zunächst mal ist es so, dass die Bundesregierung und auch der Sachverständigenrat in der Vergangenheit immer von dem Prinzip ausgegangen sind, dass so etwa nach 10 Jahren ein Amtswechsel stattfindet. Über die Frage einer Nachfolge hat sich die Bundesregierung bisher nicht verständigt.
Dieser Verständigungsversuch scheiterte gestern, wobei das formale Argument, ein Wechsel im Amt nach 10 Jahren, den tatsächlichen Konflikt nicht widerspiegelt. Lars Feld ist, und das hatten Parteivertreter zuletzt immer mal wieder fallen gelassen, den Sozialdemokraten zu wirtschaftsliberal, was wiederum ganz nach dem Geschmack der Union ist. Die aber scheiterte mit dem Versuch, die Amtszeit Felds, die Ende dieses Monats endet, noch einmal, es wäre das dritte Mal, um reguläre 5 Jahre zu verlängern. Entsprechend giftig reagierte am Vormittag der CDU-Vorsitzende Armin Laschet. Für ihn ist Feld einer der renommiertesten Wissenschaftler der sozialen Marktwirtschaft, so Laschet auf Twitter. Und dann, Zitat, der SPD-Finanzminister verhindert mit Arroganz und Ignoranz mitten in der Pandemie, dass er, gemeint ist Feld, im Sachverständigenrat weiterarbeiten kann. Gerade jetzt in der Krise wäre Sachverstand wichtiger denn je. Tatsächlich steht Lars Feld für eine ganz bestimmte Richtung des wirtschaftspolitischen Sachverstands. Beispielhaft zeigt sich dies bei der Schuldenbremse. Feld befürwortet, so wie CDU und CSU, diese Verschuldungsobergrenze aus Überzeugung, während Sozialdemokraten eben diese lockern, wenn nicht sogar abschaffen wollen. Feld als Vorsitzender des Sachverständigenrats passt also der Union durchaus ins wirtschaftspolitische Konzept, auch in Wahlkampfzeiten. Sozialdemokraten hingegen geht jemand wie Feld mit seinen dogmatischen Positionen, so die Finanzpolitikerin Chancel Kieseltepe, auf die Nerven. Das deutet auch Fraktionschef Rolf Mützenich an. Mützenich ist genervt über die Blockade mancher Gesetzesvorhaben durch die Union. Da blockiert die SPD eben einen Personalwunsch der Union.
Ich hoffe schon, dass wir in den nächsten Tagen auch mal wieder zu Verabredungen kommen, was diese Gesetzentwürfe betrifft. Und wenn die Union sich sehr stark auf Personal konzentriert, wird das, glaube ich, den Herausforderungen, die wir zurzeit haben, nicht gerecht. Wir haben eigene Überlegungen und mit Sicherheit gehen die nicht in Richtung der Union.
Für den Sachverständigenrat bedeutet dies, dass seine Mitglieder bis auf Weiteres zu viert weiterarbeiten müssen. Denn Union wie SPD sehen in der Personalie eine Richtungsentscheidung darüber, wie die neue Bundesregierung künftig in ihrer Wirtschafts- und Finanzpolitik beraten wird. Eine Einigung auf eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Feld noch vor der Wahl ist deshalb unwahrscheinlich.
Den noch Vorsitzenden Lars Feld hören Sie übrigens morgen in den Informationen am Morgen bei uns im Interview. Und an diesem Punkt der Sendung kommen wir zu unserer Presseschau, zusammengestellt von Ingrid Tramm, gelesen von Reinhard Pede.
Viele Zeitungen kommentieren die Debatte um Lockerungen der Corona-Regeln und die umstrittene Bevorzugung bestimmter Berufsgruppen bei den Impfungen. Die Frankenpost aus Hof schreibt: Die Holzhammer-Methode, viele Teile des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens dicht zu machen, stößt immer weniger auf Akzeptanz. Deutsche Politiker rühmten sich lange Zeit, ihr Land habe die Corona-Krise besonders gut gemeistert. Eine Einschätzung, die mittlerweile längst nicht mehr zutrifft. Die Stuttgarter Nachrichten sind anderer Meinung. Harte Entscheidungen wie Lockdowns mögen unbeliebt sein, doch sie signalisieren auch Tatkraft und Verantwortungsbereitschaft. Vor allem, wenn Finanzminister Olaf Scholz auch noch den falschen Eindruck erweckt, er könne die Springflut an Ausgaben unbegrenzt finanzieren. Der Kölner Stadtanzeiger schreibt zum Streit über die Impfreihenfolge in Nordrhein-Westfalen. Grund- und Förderschullehrer und das Kita-Personal waren von der Prioritätsstufe 3 in die Stufe 2 hochgestuft worden. Sprecher der Polizeigewerkschaften empören sich darüber, dass Polizeibeamte durch diese Entscheidung wahrscheinlich später geimpft werden könnten. Der Streit um den Zugang zum Impfschutz ist Gift für die Solidarität in der Gesellschaft. Die westfälischen Nachrichten aus Münster befassen sich mit dem Bericht der Wehrbeauftragten Högel. Zu Recht lobt Högel den Corona-Einsatz tausender Soldaten in Altenheimen oder Gesundheitsämtern. Diese Amtshilfe wird leider nicht ausreichend gewürdigt. Högels Feststellung, dass die Truppe in der Pandemie nicht dauerhaft Lückenfüller sein kann, ist auch richtig. Sonst gerät die Einsatzbereitschaft in Gefahr. Dagegen überschattet die erschreckend hohe Zahl an Rechtsextremismus-Verdachtsfällen in der Bundeswehr das, was Soldaten leisten, gerade auch in Krisengebieten. Die Leipziger Volkszeitung gibt zu bedenken, eine von vielen Fragen, die sich bei der Eliteeinheit stellen, ist ja, inwieweit offenkundig rechtsextremistische Gesinnungen und das Verschwinden von Munition im Zusammenhang stehen. Ob letztere also abgezweigt wurde, um damit terroristische Netzwerke zu bestücken. Hinweise darauf gibt es. Und nun noch ein Blick in die Schwäbische Zeitung aus Ravensburg. In ihrem Bericht beweist Högel, dass die ausufernde Beschaffungsbürokratie ein munteres Eigenleben führt. Die Mangelwirtschaft, mit dem längst beendeten Sparkurs zu erklären, zieht nicht mehr. Vielmehr ist an Ministerialen und Beschaffern spurlos vorbeigegangen, dass Deutschland seit 30 Jahren eine Einsatzarmee stellt.
Danke, Reinhard Pede, für die Presseschau. Damit endet diese Sendung. Nach den Nachrichten geht es weiter mit unserem Kulturmagazin Fazit von unseren Kollegen von Deutschlandfunk Kultur. Alle unsere Beiträge, die können Sie nachhören bei uns in unserer App, der DLF Audiothek. Morgen früh begrüßt Sie Tobias Armbrüster in den Informationen am Morgen. Dort wird es auch um den Status der katholischen Kirche gehen. Im Interview dazu Sigrid Grabmeier. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ihnen wünsche ich jetzt noch eine gute Nacht. Machen Sie es gut.